Ja, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Amen. Es ist ja schon verrückt, was wir in diesen Tagen erleben. Schön, dass wir uns jetzt mal ohne Mundschutz sehen können. Das ist ja schon ein bisschen seltsam. Wir kamen ja dann hierher. Wenn man sich ja von vorher kennt, in den vorherigen Zeiten, dann hat man sich ja mal normal gesehen, auch wenn man dann hier reinkommt und sieht alle Mundschutz. Das macht schon auch etwas. Aber dieser Virus hält also die ganze Welt zurzeit immer noch im Atem. Und wir wissen auch überhaupt nicht genau, wie so die Folgen in den nächsten Monaten sein werden, was da noch kommt. Aber was auch sein wird, unsere Bestimmung bleibt gleich. Und der Leitungskreis hat mich ja beauftragt und hat mir zwei Themen vorgeschlagen. Ich glaube, das kann ich ja ruhig sagen. Und ein Thema war eben dieses Thema Salz und Licht in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit. Also deswegen sage ich, unsere Bestimmung, die bleibt immer gleich. Wir sind als Zeugen des auferstandenen Herrn, Jesus Christus, genau in diese Zeit, genau in diese und in diese Gesellschaft hineingestellt. Und daran wollen wir uns eben heute erinnern, wenn wir diese Worte unseres Herrn hören. Ich finde ja zunächst mal ein Wort, das uns Mut macht, aber eben auch zugleich eines, das uns herausfordert. Und ich lese mal nochmal uns das vor. Viele werden es wissen, wo das steht. Dennoch ist es immer gut, immer wieder die Worte der Heiligen Schrift zu hören in Matthäus-Evangelium im Kapitel 5. Die Verse 13 bis 16 und ich vermute mal, ja genau, ihr könnt es sogar da mitlesen an der Leinwand. Worte unseres Herrn, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Herr, gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Darauf kommt das also an. Nicht nur in der gegenwärtigen Krise, sondern überhaupt, dass wir das leben, wozu Jesus Christus uns berufen hat. Denn erstens, so könnte man mal sagen, Jesus hat uns gesandt, um zu salzen. Jesus hat uns gesandt, um zu salzen. Ihr seid das Salz der Erde. So haben wir es ja gerade gehört. Direkt ein Wort aus dem Munde unseres Herrn. Jesus sagt das seinen Jüngern damals und uns auch heute. Und wenn wir genau hinhören, dann haben wir im Grunde genommen allen Grund, dankbar zu sein für das, was Jesus hier sagt, sich darüber auch zu freuen. Denn Jesus redet nicht im Konjunktiv und er redet nicht im Imperativ, sondern im Indikativ. Er sagt nicht, ihr könnt Salz werden. Auch nicht, strengt euch an, damit ihr Salz werdet oder dergleichen etwas. Nein, Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Und darum ist dieses Wort im Grunde auch ein Verheißungswort. Christen sind das Salz der Erde. Sie sind es, weil sie eben zu Jesus Christus gehören. Aber vielleicht der eine oder andere, wenn mir das Du rausrutscht, tragen Sie mir das nicht nach, Ich muss mal dazu sagen, wir waren 9 Jahre in Sachsen im Erzgebirge und ich musste da nur du sagen und sie kam da schlecht an. Also wenn mir das mal passiert, einfach mal so zur Orientierung. Also deswegen sage ich vielleicht, fragst du dich, was denn Jesus meint? Mit diesem rätselhaften, vielleicht empfindest du das so, mit diesem rätselhaften Bildwort vom Salz der Erde. Also bestimmt haben wir uns da schon unsere Gedanken drüber gemacht. Und spätestens, wenn das Salz in der Suppe fehlt, begehren einige auf. Denn es sorgt für den guten Geschmack. Anders ist alles etwas fad. Also unsere zweitjüngste Tochter, die hat gestern für uns gekocht. Und wenn die kocht, ist meistens ein riesen Ding, was sie dann macht und sowas. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Dippelab, es wäre schade, das versteht ihr vielleicht nicht. Das ist ein salinischer Begriff. Das ist so ein Kartoffelbrei, kann man ganz verschieden kombiniert kochen. Ich sage das aber nur deswegen, das gab es da hinterher, war soweit okay. Nur es war in der Tat ein bisschen fad. Und es war wirklich witzig, weil es war nicht geplant, dass die gestern das da macht und dass es zur Predigt heute passt, weil dann saß sie da im Salzstreuer hinterher. Ja, also da hat es eindeutig gefehlt. Es war fad. Und das lehrt uns, wir sollen natürlich auch in unserer Umgebung für den guten Geschmack sorgen. Und gerade jetzt, wo viele angstbesetzt leben, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, keine Ahnung, vielleicht seid ihr alle ganz mutig hier in Hessen, weiß ich nicht, aber ich beobachte bei uns, ich sag mal jetzt, bei vielen älteren Christen, bei vielen älteren Geschwistern, eine ganz große Verunsicherung. Und ich fand es teilweise ja mal schade, weil ich habe halt Einzelne erlebt, die hätten eigentlich zur Vorsorgeuntersuchung sollen. Es wäre wichtig gewesen, weil sie Diabetes und sonst was hätten, weil die müssen ja ab und zu neu eingestellt werden. Und manche haben dann vor lauter Angst es nicht gewagt, zum Arzt zu gehen. Ja? Und wir merken es natürlich auch teilweise in unseren Bibelgesprächskreisen und so weiter. Also ich will mal sagen, gerade jetzt, wo wir so angstbesetzt leben, aufgrund dieser neuen Bedrohungslage durch ein Virus, stellt sich eben diese Frage. Schmecken wir für andere gut? Was für ein Duft verbreiten wir denn? Stimmen wir ein ins Panikorchester unserer Tage oder versprühen wir die Hoffnung derer, die zum Auferstandenen gehören, zum Auferstandenen, der wiederkommen wird, um Himmel und Erde zu erneuern? Malen wir eher schwarz und gefallen uns im Katastrophisieren? Also Katastrophisieren, ich habe da mal nochmal nachgeschlagen, da versteht man die Tendenz, aufgrund eines mehr oder weniger bedeutsamen Geschehens sich die schlimmsten Konsequenzen vorzustellen. Und schwupps, landet man im Lager der Verschwörungstheoretiker. Hat natürlich immer auch mit unserem Typ zu tun, ist klar, Charaktere und sowas. Aber ich will mal sagen, das ist schon, finde ich jedenfalls, beschämend, was gerade von Christen nicht nur in den sozialen Medien verbreitet wird. Da wird zum Teil so getan, als sei Corona eine Inszenierung einer irgendwie im Hintergrund agierenden Weltelite. Mit großer Selbstsicherheit werden solche abstruse Thesen vorgetragen. Schlimm auch, wenn dann die Arbeit der Regierung diffamiert wird, indem man unterstellt, also ich habe tatsächlich solche Stimmen gelesen und gehört, aus dem christlichen Lager wohlgemerkt, indem man unterstellt, durch die Maßnahmen würde bewusst die Wirtschaft an die Wand gefahren. Und das sind Grenzüberschreitungen, bei denen man fragen muss, wie man es denn mit dem achten Gebot hält. Also je nach Zählungsweise, ne? Siebtes, achtes Gebot, das ist ein bisschen unterschiedlich, wie die Unierten, wie die Reformierten das zählen und so weiter. Aber ich gehe mal von diesem Gebot aus, du sollst nicht falsch Zeugnis geben. Vor allem aber, und das finde ich im Grunde noch bedenklicher, was für eine Botschaft geben wir da weiter? Wie passt denn das zur Geborgenheit des Glaubens, mit der Jesus Christus uns erfüllen will? Aber jetzt gleich vorweg, um Missverständnisse zu vermeiden, und vielleicht beobachtet ihr das auch, und ich sage jetzt mal, darf ich euch jetzt mal sagen, ich sage jetzt mal, das macht mir fast noch mehr Sorge, mir, als das Virus. Und zwar eine Gesellschaft zu beobachten, die mehr und mehr polarisiert. Ja? Und im Grunde ist es so, wenn man dieses Thema Corona, ich würde das mal gerade noch sagen, auf der einen Seite die Verharmloser, die sagen, alles Quatsch, man muss gar nichts tun. Ja? Ich kenne das beides. Und auf der anderen Seite die Leute, die hier in die pure Panik verfallen. Und ich finde es gar nicht gesagt so einfach, irgendwo in die Mitte zu kommen. Und deswegen sage ich, um Missverständnisse zu vermeiden, ja, man kann manches kritisch sehen. Und dazu gehört auch, dass Maßnahmen hinterfragt werden können, vielleicht sogar sollen, denn die Einschränkung der Grundrechte ist kein Pappenstiel. Aber, der Ton macht die Musik. Und wie man denn da kritisiert. Und der Ton, der sollte jedenfalls so sein, dass eben nicht die Spaltung in der Gesellschaft gefördert wird. Und da finde ich ja mir als Christ eine sehr hohe Verantwortung, nicht noch weiter zur Spaltung der Gesellschaft beizutragen. Und vielmehr entspricht das unserem Auftrag, nämlich im Großen und Ganzen wir als Christen staatsstabilisierend zu wirken. Und zwar ganz im Sinne des Prophetenwortes. Das fand ich noch interessant, wo ich parallel hier die Predigt vorbereitet hatte. Und dann zum Wochenspruch des Monats Oktober so einen kurzen geistlichen Impuls geschrieben habe, jetzt für unseren Gemeindebrief. Und da steht dieses Prophetenwort, und das passt. Passt zum Thema übrigens Salz und Licht, nämlich suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn. Jeremia 29, Vers 7, Monatsspruch Oktober 2020. Ich will jetzt nicht diesen Monatsspruch, der wird aber passend auslegen, weil ich will nur mal eins sagen, das ist den Israeliten mitten im Feindesgebiet, in der Verbannung gesagt, in Babel, denen ist gesagt, wo eine völlig andere Religion herrscht. Und denen ist gesagt, suchet der Stadt Bestes. Und darum finde ich, jetzt kombiniert mit Salz und Licht, halte ich es für wichtig, dass wir als Christen bewusst Teil unserer Gesellschaft sein wollen und uns eben nicht nur abgrenzen. Also es bedeutet, wo sich die Möglichkeit eröffnet, engagieren wir uns zum Wohl aller, freilich immer nach dem Maß der Kraft. Klar, wir können nicht alles, das ist auch eine Kraftfrage. Aber nach dem Maß der Kraft, wo es geht. Und dabei stehen uns heute so viele Türen offen. Ich weiß nicht, wie das hier bei euch ist. Ich erlebe zum Beispiel bei uns, red mal, wo wir jetzt daher kommen, aus der Kante, erlebe ich so eine Kleinstadt, wo wir sind, im Grunde mehr ein Dorf, erlebe ich eine sehr große Offenheit von den kommunalen Behörden. Also ist es bei uns ist es so, die kommunale politische Gemeinde, die bettelt ja fast schon, Verbände, Vereine zu finden, die irgendwie sich ehrenamtlich engagieren. Ja? Wir haben zum Beispiel 2019 aus diesem Grund bot sich das einfach an, einen Tag dann gestaltet, weil wir auch wegen der Kräfte gucken müssen, wegen der Mitarbeiter, Kinderferienprogramm. Ja? Die Stadt macht jedes Jahr, während der Sommerferien bietet sie ein Kinderferienprogramm an. Und wir werden einfach gefragt. wollt ihr mitmachen? Und ich denke dann immer, es ist doch eigentlich geradezu, das ist doch eigentlich ist doch selbstverständlich, dass wir eigentlich sagen, da tragen wir, wenn es irgendwie geht, wenn es geht, gerne etwas bei. Es gibt natürlich auch andere Türen, die uns heute offen stehen. Weil nochmal, ich gerade denke, dass wir als Christen umso mehr in einer demokratischen Gesellschaft, rechtsstaatlicher Prägung, umso mehr die geradezu die Pflicht haben, uns auch da entsprechend bei Möglichkeiten einzubringen. Das kann sein, als Elternklassensprecher, hat die selbst mal eine Zeit lang gemacht und viele, viele andere Dinge. Denn wie sonst können wir denn Salz in der Suppe sein, das doch so nötig ist, damit andere Durst nach dem Evangelium bekommen. Denn Jesus Christus erwartet von uns nichts anderes, wenn er uns als Salz bezeichnet. Und dabei hat dieses Salzwort sehr viele Facetten. Ist natürlich sehr vielschichtig. Im Judentum verstand man es als Symbol für Dauer und Wert, wegen seiner reinigenden, wegen seiner würzenden, wegen seiner erhaltenden Kraft. Also ich hätte jetzt mit euch bloß einen Exkurs machen können, wie man das im Alten Bund zum Beispiel mit dem Salz. Und noch bis in die Anfänge der vorletzten Jahrhundertwende wurde Salz als Desinfektionsmittel zum Beispiel bei Neugeborenen verwendet. Und ebenso natürlich in der Vergangenheit wurde es als Konservierungsmittel benutzt, beispielsweise Fisch und Fleisch, ne, und diese Dinge. Wenn man das überträgt, Jesus will uns also sagen, so wie das Salz diese erhaltende, konservierende Wirkung hat, so die Jünger auf ihre Umgebung. Hans Bertschen, der hat einmal geschrieben, Salz birgt ein großes Geheimnis. Spurgeon sagt dann, der Herr Jesus hat mit einem genialen Blick und einem genialen Ausdruck den Stand der Christen in der Welt umrissen. Es lohnt sich einmal chemisch, das Salz zu untersuchen. Die Formel, das wissen ja eigentlich fast alle, ne? Natriumchlorid ist die Formel. Und das heißt, mit anderen Worten, man könnte jetzt sagen, Spurgeon sagt dann, ein Giftstoff und ein edles Metall, eigentlich ein Mineral, bilden das wunderbare Gewürz, ohne das kein Mensch leben kann. Wo der Giftstoff der Sünde und dieses edle Metall, dieses Mineral, der Herr Jesus Christus zusammenkommen, da wird dies eins, da gibt dies ein edles Gewürz. Das war Spurgeon jetzt zitiert. Und dieses Zusammenkommen, das geschieht da, wo wir ihm vertrauen. Schlicht und einfach. Wo wir Jesus vertrauen. Und ich finde, er hat es verdient, dass wir ihm vertrauen, denn er hat sein Leben für uns gegeben. Was wir in unseren Liedern immer wieder besingen. Er hat das Gift der Sünde ans Kreuz getragen. Und nur mit der Verbindung mit ihm kann durch uns manche Fäulnis vermieden werden. Das will ich einmal sagen, trägt, ich sage es mal, Kirche Jesu Christi, meinen jetzt mal uns oder unsere Gemeinden mit, wo auch immer, auch wir da drüben im AB-Verbund und so. Also, so trägt die Gemeinde von Jesus Christus und ihre Sendung mit dazu bei, dass Gott noch Gnade walten lässt. Und darum haben Christen erhaltenden Einfluss auf diese Gesellschaft, auf diese Welt, diese Gesellschaft, in der wir leben. Und das gilt in guten und erst recht, finde ich, in schwierigen Zeiten. Und das ist die einzigartige Würde eines jeden, der zu Jesus Christus gehört. Und damit ist dann die göttliche Beauftragung eines Jüngers von Jesus Christus deutlich. Gott hält sein Gericht noch zurück. Und nicht zuletzt, ich sage jetzt mal wegen seiner Christen in dieser Welt, wegen seiner Gemeinde. Und darum ist, deswegen haben wir vorhin noch diese Schriftlesung gehabt, hier aus dem 1. Timotheusbrief. Ne? Wir wurden ja zur Fürbitte eingeladen. Und darum ist die Fürbitte der größte Dienst, den Christen der Welt erweisen können. Und dieser priesterliche Dienst, der gehört zu unserem Salzauftrag. Weil Salz der Erde sind wir dort, wo wir uns sozusagen von Gott die Hände füllen lassen für andere und wo wir im Gebet zu Gott für andere die Hände zu Gott dem Vater aufheben. Und die Menschen um uns herum leben alle davon, dass in der Gemeinde Jesu für sie gebetet wird. Und das gehört zu unserem Salzauftrag dazu, das zu tun. Ihr seid das Salz der Erde. Georg Bernanos, der schreibt einmal dazu im Tagebuch eines Landpfarrers: Gott hat nicht geschrieben, wir seien der Honig, sondern das Salz der Erde, mein Sohn. Und unsere trübselige Welt gleicht dem alten Vater Job, Hiob meint er, auf seinem Misthaufen, voll von Wunden und Schweren. Salz auf die nackte, lebendige Haut, das brennt. Aber es verhindert auch die Verwesung. Jetzt können die Klammer machen, können sagen, okay, das darf dann manchmal auch noch sein, dass wir einfach durch unsere Existenz, durch das, wie wir denn dann als Christen leben. Also ich bin immer dafür, wir können so viele Dinge mitmachen. Ja? Und auf der anderen Seite, klar, ich sage immer, ich kann auf Stadtfest gehen, das kann ich machen. Aber besaufen werde ich mich nicht. Das ist ein Unterschied. Und das kann dann schon sein, dass mir dann auch manchmal vielleicht, ja, wie soll man sagen, das Salz brennt manchmal auf der Haut, ja, weil das dann schon auch eine Herausforderung ist. Aber jedenfalls, wir sollten nicht so schnell alle möglichen Kontakte irgendwo abkappen, sage ich jetzt mal. Also so können Christen die Verwesung verhindern. In diesem Sinn salzen Christen die Erde. Und damit liegt auch aber auch eine ganz große Verantwortung auf uns. Denn wenn das Salz kraftlos geworden ist, sagt Jesus, womit soll es gesalzen werden? Wenn man jetzt zu lange mich mit diesem Wort zu beschäftigen, das wäre schon wieder ein Thema für sich. Aber was Jesus uns sagen will, darauf gibt es keine Antwort. Wenn das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, sagt Jesus, als hingeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Und darum wollen wir unsere Berufung nicht verspielen. Und da muss jeder für sich sich mal auch vielleicht mal überlegen, jetzt gerade nochmal in dieser Corona-Zeit, wie leben wir das eigentlich? Also wenn wir jetzt die sind, die vor Angst vergehen, halte ich das jetzt nicht unbedingt für so gut, ja, mit dem, was wir da nach außen bringen können. Denn da gibt es zum Beispiel Leute, die keine Christen sind und die einfach eine gewisse Sachlichkeit ausstrahlen, ja, die sagen, kommt mal runter hier von dieser Panikmache und lasst uns mal die nackten Zahlen und so weiter sehen. Also deswegen, wir wollen unsere Berufung nicht verspielen und solche Christen sein, die diese Welt salzen. Und ich will aber extra dazu sagen, wir müssen uns dazu nicht anstrengen, sondern ich sage mal jetzt mal mit einem anderen Wort aus dem Johannesevangelium. Im Grunde geht es darum, dass wir bei Jesus bleiben, dass wir von ihm heraus das leben. Ja? Also wir müssen uns nicht anstrengen, sondern nur das ausleben, was wir nach dem Wort des Herrn sind, was er uns ja jedenfalls zuspricht. Salz der Erde und Licht der Welt. Licht der Welt und darum ein zweites, weil ich jetzt das erste Mal gesagt hatte, Jesus hat uns gesandt, um zu salzen. Und das zweite ist jetzt ganz einfach, Jesus hat uns gesandt, um zu leuchten. Jesus hat uns gesandt, um zu leuchten. Und hören wir das wieder, zunächst einmal den Zuspruch heraus, die Zusage aus dem, was Jesus sagt. Das ist eine feste Zusage, das ist eine Daseinsbeschreibung eines, der zu Jesus gehört. Ich sage mal, ich nehme gerne dieses Wort des Jüngers, ja, eines Jüngers von Jesus. Ihr seid das Licht der Welt. Und natürlich, das wissen wir ganz genau, eigentlich ist er, Jesus Christus, das Licht. Und niemand anderes. Also das ist und bleibt der Ausgangspunkt, denn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Das ist Johannes, ist klar, das wissen wir, Johannes 8, Vers 12, wer es nochmal wissen will. Ich bin das Licht der Welt. Wie können wir es dann sein? Es wäre mal interessant, darüber jetzt Dialog zu führen. Ja? Nein, wir sind nicht die Quelle des Lichts. Wir sind nur Widerschein. Und das ist gut zu sehen. Nämlich, das bewahrt mich vor Überheblichkeit und vor Übermut. Und trotzdem, dennoch, so wie der Mond sein Licht von der Sonne empfängt, ich finde das ein schönes Bild, so wie der Mond sein Licht von der Sonne empfängt, so stehen wir im Licht des Herrn und dürfen weiter strahlen von dem, was wir empfangen. Sein Licht reflektieren. Was anderes macht der Mond nicht. Er reflektiert das Licht der Sonne. Also das, was wir ausstrahlen, empfangen wir ausschließlich von ihm. Und in diesem Sinn sind wir Lichtträger. Lichtträger für diese Zeit, in der wir leben, für diese Gesellschaft. Hier, wo du wohnst, egal jetzt hier oder im Nachbarort, keine Ahnung, sind wir Lichtträger für diese Welt. Lichtträger, ich fand da eine schöne Geschichte, die hilft ein bisschen hier zu verstehen auch, wie die Heiligen am bunt verglasten Kirchenfenster eines Doms. Und dort hatte ein kleines Mädchen einmal folgendes Erlebnis. Die wurde in einer Gruppe von Menschen halt durch diesen großen Dom geführt. Und während der Reiseführer auf die verschiedenen Sehenswürdigkeiten aufmerksam machte, stand sie ganz versunken da und betrachtete die bunt verglasten Kirchenfenster mit den verschiedenen Gestalten, die da abgebildet waren. Und ein Abglanz der Farben lag auf ihrem Gesichtchen, als die dann die Nachmittagssonne so durch die Scheiben, die Fensterscheiben scheint. Als die Gruppe dann weitergehen wollte, raffte die Kleine allen Mut zusammen und richtete eine Frage an den Reiseführer. Wer sind die Leute in den schönen Fenstern? Wollte sie wissen. Das sind die Heiligen, mein Kind, antwortete er. Als die Kleine an diesem Abend zu Bett ging, da berichtete sie der Mutter voller Stolz, ich weiß, wer die Heiligen sind. Ja, staunte die Mutter, wer denn? Und ohne auch nur einen Augenblick zu zögern, antwortete das Kind, es sind die Leute, die das Licht durchscheinen lassen. Also diese Erklärung wird nie den Weg in ein Konversationslexikon finden. Und trotzdem kleidete die Kleine eine grundlegende Wahrheit der Heiligen Schrift in Worte. Die Heiligen des Herrn, das sind tatsächlich jene Menschen, die er erwählt hat, dass sie sein Licht in diese dunkle Welt hineintragen. Und dann ist eben die Frage, zähle ich zu diesen Leuten? Zähle ich zu diesen Leuten, die sein Licht durchstrahlen lassen? Und deswegen nochmal, ich glaube mal, es geht zuerst, dass wir in dieser Beziehung mit Jesus bleiben. Dass das dann wächst. Ja? Zähle ich zu diesen Leuten, die sein Licht durchstrahlen lassen? Denn in die Welt hineinzuleuchten, das ist unser Auftrag. Anderen etwas Licht verschaffen. Auf ihrem Lebensweg, damit sie in ihm das große Licht erkennen. Und dazu will der Herr ausgerechnet uns kleine Lichter gebrauchen. Wir alle miteinander, die wir vielleicht manchmal auch mehr, das darf dann auch mal sein, als Schlusslichter wirken. Aber er will uns gebrauchen. Er gebraucht uns trotz unseren Schattenseiten. Also das Wort gilt, ihr seid das Licht der Welt. Aber nicht wir müssen leuchten mit unserer Kraft, sondern wir dürfen leuchten. In dem Fall sage ich mal dürfen, da bin ich sonst, das ist ja ein bisschen frommes Vokabular, aber da passt wirklich. Ja. Wir dürfen, nicht wir müssen leuchten mit unserer Kraft, sondern wir dürfen leuchten durch seine Kraft. Ich muss nicht krampfhaft selbst strahlen und Helligkeit erzeugen. Ihr seid das Licht der Welt. Das Wort will uns auch von allem frommen Krampf befreien. Denn es kommt doch nur darauf an, dass sich durch uns sein Licht widerspiegelt. Und dazu sind Christen berufen. Und jetzt sage ich mal, Corona hin und her. Und was unsere Zeit auch prägt. Wir sind berufen zu salzen und zu leuchten. Und drittens noch, will ich dann doch noch sagen jetzt, Gott zu verehren. Ja? Denn, das wäre der dritte Punkt, also wie gesagt, eins, gesandt um zu salze, gesandt um zu leuchten und gesandt, das dritte, gesandt um Gott zu verehren. Weil darauf läuft alles hinaus. Weil Jesus sagt, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten. Nochmal, das muss uns nicht immer bewusst sein im Übrigen, ja? Das ist nicht etwas, was uns jetzt ständig bewusst sein muss, aber wir können das so ernst nehmen, wenn Jesus uns das so sagt. Und wir werden vielleicht viel mehr beobachtet, als wir selbst es denken. Von Leuten. Ja, das ist uns, muss auch gar nicht immer so bewusst sein. Ja? Aber also Jesus sagt so, Licht leuchten vor den Menschen. Warum? Warum? Damit sie eure guten Werke sehen und euer Vater, der im Himmel ist, verherrlicht wird. Euren Vater verherrlichen. Und ich will mal sagen, ihr Lieben, und das ist eigentlich der Höhepunkt hier in diesem ganzen Abschnitt. Das ist der Höhepunkt in diesem Abschnitt. Was ist der Zweck unseres Salz- und Leuchtauftrages? Jesus antwortet, dass der Vater verherrlicht wird. Und wenn ihr jetzt Matthäus-Evangelium in die Hand nimmt, zum ersten Mal taucht hier der Vaternamen Gottes auf. Seine Kinder sollen ihm die Ehre geben, nicht als einem Tyrannen, sondern als dem liebenden Vater. Ja, wir sind also gesandt, zu salzen und zu leuchten, aber nicht um unseres Willen. Ja? Und das ist ab und zu auch mal gut, dass man vielleicht ein Stück selbstkritisch sein kann. Das hätte vielleicht auch was mit diesem Salz und Licht zu tun. Also ich würde mir von uns Christen wünschen, dass wir Christen die Ersten sind, die auch selbstkritisch genug sind, die eine sehr gute Selbstwahrnehmung auch entwickeln. Ja? Halte ich für sehr wichtig. Warum sage ich das? Also weil ich gesagt habe, wir sind gesandt, um zu salzen und zu leuchten, aber nicht um unseres Willen. Und wenn wir ehrlich sind, ich höre so oft diesen Satz, alles, was ich mache, mache ich nur für den Herrn. Ja? Sagt sich leicht. Ne? Ist das dann der Hauptstädter oder ist es wirklich der Herr? Ich will mal nur so sagen, dass man ein bisschen da auch immer, es ist gut, dass man da mal wieder kritisch ist. Was sind eigentlich meine inneren Antreiber? Ja? Wozu mache ich denn das, was ich mache? Auch in der Gemeinde. Also wir sind gesandt, um zu salzen und zu leuchten, aber nicht um unseres Willen. Das heißt, wir salzen nicht für unseren guten Geschmack. Vielleicht kann man dann ja auch mal ein bisschen großzügig sein. Ich meine sogar in der christlichen Gemeinde mal ein bisschen großzügig sein. Ne? Nun, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich erlebe ja manchmal sehr viel Streit über solche unsinnige Dinge in meinen Augen, welche Lieder jetzt erlaubt sind. Ja? Und ich kenne da immer so zwei Tendenzen. Bei den einen dürfen nur neue Lieder gesungen werden, aber die neuen Lieder sind keine 20 Jahre alt, sondern die dürfen gerade ein Jahr alt sein, höchstens. Das ist die eine Tendenz. Und die anderen dürfen nur die Choräle singen, denken sie, ne? Nur das ist geistlich. Und ich denke dann immer so bei mir, was ist das für ein Unsinn eigentlich wegen sowas jetzt? Warum gilt das nicht beides? Das ist doch eigentlich etwas, was beides zusammengehört. Und ich, weil ich gesagt habe, wir salzen nicht nur für den eigenen guten Geschmack. Und wenn man mal drüber nachdenkt, wenn ich hier jetzt bei euch in der Gemeinde bin, ja, vielleicht braucht es auch ein bisschen Fähigkeit, sich mal anzupassen. Also zu sagen, okay, das war jetzt nicht mein Lied, aber für den war es gut. Das ist doch auch gut, oder? Es geht nicht immer um unseren Geschmack. Also wir salzen, deswegen, ich habe es ein bisschen übertragen jetzt auf innergemeindliche Verhältnisse, obwohl ja dieses Wort jetzt natürlich mehr evangelistisch nach außen zu verstehen ist. Trotzdem habe ich das mal gesagt, weil es ja gesellschaftlich genauso ist. Ja. Wie gehen wir mit Menschen um? Die ticken ja völlig anders. Steht gerade mal im Konzept, kommt mir jetzt aber noch. Die Leute, mit denen ich zu tun habe, die keine Christen sind, die ticken vielleicht völlig anders. Aber es ist doch so wichtig, dass ich sie ernst nehme. Es ist doch so wichtig, dass ich mal verstehe, was haben die denn vielleicht für einen Geschmack? Was bestimmt die vielleicht? Ja, so meine ich das. Also, und deswegen hoffentlich, wir salzen nicht nur für den eigenen guten Geschmack, wir leuchten auch nicht nur für unser eigenes Ansehen. Also deswegen die Klammer, bleiben wir Realisten, wir werden da nie ganz fertig damit, sind wir ehrlich. Ja? Aber, dass man es wenigstens selbstkritisch wahrnimmt, das halte ich für wichtig. Wir salzen nicht nur fürs eigene Ansehen. Es kommt vielmehr darauf an, dass man seine Kraft und sein Licht an uns erkennen kann. Ich glaube übrigens, das füge ich jetzt auch mal noch ein, dass dann viele, auch Nichtchristen, viel großzügiger sind, als wir denken. Viel großzügiger. Weil die meisten Menschen, die haben nicht die Erwartung, dass wir perfekt sind. Das sind Dinge, die meinen wir meistens von uns und so weiter. Nee, also die wo eine ganz große Sehnsucht heute ist, das ist eher diese Authentizität, diese Echtheit, echt zu sein. Und dann mache ich was falsch und dann stehe ich halt dazu. Das wäre gut. Aber ich glaube nicht, dass die Leute denken, Christen müssten erstmal ganz perfekt sein und das ist alles, glaube ich, trifft es nicht. Ja, aber trotzdem kann etwas von seinem Licht sich in uns widerspiegeln. Und vielleicht gerade so, auf welcher Augenhöhe begegnen wir denn den Leuten. Ja? Das würde für mich sehr stark dazugehören, was uns zu Jüngern macht. Und was uns zu Jüngern macht, ist nicht das, was wir tun und zu Wege bringen, sondern was Jesus, unser Herr, tut. Was er durch uns zu Wege bringt. Die Sorge des Jüngers, die kann darum nur sein, Jünger zu bleiben, sein Licht vor den Menschen leuchten zu lassen. Nochmal, nicht um sich selbst groß zu machen, sondern damit es dazu kommt, dass sein Vater in den Himmeln geehrt wird, dass unser Vater in den Himmel geehrt wird. Und in diesem Sinn haben Christen einen doppelten Auftrag. Da kann man sagen, ihr Dasein, ich nehme jetzt mal dieses alte Wort, aber es trifft schon. Ihr Dasein verlängert die Gnadenzeit auf dieser Erde und in ihrer Lichtfunktion weisen sie den Weg zum Vater und tragen zu seiner Verherrlichung bei. Dass Gott am Ende groß gemacht wird, darum geht's doch. Und das ist die umfassende Mission der Kirche Jesu Christi, jedes Christen, der Jünger überhaupt, nämlich dass Gott geehrt wird. Und zwar durch neue Menschen, die sich zu Jesus Christus bekehren und die seine Kinder werden. Und dafür, finde ich, wollen wir in dieser Krisenzeit leben. Und das muss sich doch lohnen. Mehr als alles andere. Und ich bete mal mit uns. Herr, du stellst uns auch in diese verrückte Zeit hinein, Jesus Christus, und wir bitten dich einfach und ich will dich bitten für uns, dass wir den rechten Weg finden, dass du uns Weisheit gibst, einerseits was diese Krise betrifft, nicht in abstruse Thesen zu verfallen und Corona, dieses Virus zu verharmlosen, auf der anderen Seite aber nicht in den Panikmodus zu verfallen und immer drastischere Maßnahmen zu ergreifen, wie sich manche Politiker drin gefallen, Herr. Ich möchte einfach bitten, Herr, gib uns da tatsächlich Weisheit und vor allem, dass da etwas von uns ausgehen kann. Dass da ein Stück Geborgenheit des Glaubens von uns ausgehen kann. Dass gerade viele Menschen, die jetzt verunsichert sind in dieser Zeit, beginnen zu fragen, Herr, was uns da Hilfe ist, was uns Kraft gibt. Und du siehst diese Gesellschaft und ich bin mir sicher, sie ist sehr verunsichert, nicht nur durch Corona, aber auch. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass es hier und da in Teilen unseres Volkes dazu kommt, dass Menschen sich öffnen für dich, für die Botschaft des Evangeliums. Und ich bitte dich für uns, Herr Jesus, dass wir die Möglichkeit nicht verschlafen, sondern dass wir in dieser Krise, gerade in dieser Krise, Herr, auch die Chance sehen, auf dich hinzuweisen, der uns trägt, der alles für uns gegeben hat und der auch die Kontrolle am Ende hat über diese Dinge und der am Ende doch sein Reich durchsetzt und das Heil vollgültig herbeiführt. Amen.